Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden.
Wir sind ja in der Reihe Glauben am Arbeitsplatz. Und ich war gestern Abend unterwegs und bin gefragt worden, waren auch ein paar Christen dabei. Die haben gesagt, hey, morgen kommt eine Ärztin, kennen wir die? Und Sie kennen die nicht, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Ihr seht ja sie. Ja, ihr habt gesagt, jawohl, ich kenne sie. Ja, sie ist in unserem Team dabei, in Lindau. Ja. Und Cordula, so schön, dass du heute Morgen da bist. Und ich darf dir drei wunderbare Fragen stellen, ja, die so ein bisschen auch dein Herz zeigen. Cordula, was wolltest du denn gerne als Kind vom Beruf werden?
Ja, also als ich ein 5-jähriges Mädchen war, da wollte ich doch tatsächlich Süßigkeitenverkäuferin werden. Weil die Dame hatte die ganze Auswahl, die buntesten, schönsten Dinge. Und ich habe gesagt, dann kannst du doch jederzeit selber zugreifen. Das wär's doch.
Ja, so gehen die Augen von den Kindern auf. Und was hat dich dann als Teenager dazu bewegt, diesen Beruf als Ärztin einzuschlagen?
Ja, ich hatte da tatsächlich ein Erlebnis, was ich sagen würde, ein eigenes Berufungserlebnis. Und zwar war das so, ich bin in Stockach, in einem naturwissenschaftlichen Gymnasium in die Schule gegangen und dann überlegt man sich natürlich so ab der 11., 12. Klasse, was mache ich denn dann später mal? Und es waren eigentlich drei große Themen, die mich wirklich interessiert haben. Also zum einen hatte ich damals gerade noch dieses System, dass man 2 Leistungskurse aussuchen musste, zu denen man dann 5 Unterrichtsstunden pro Woche hatte, also sehr intensiv. Und damals hatte ich Biologie und Französisch. Und habe mir dann schon überlegt, Mensch, die französische Sprache und Kultur, und Stockach liegt ja sehr nahe dann auch ans Elsass. Ja, wir hatten da auch regelmäßig Schulaustausch und waren auch einfach mal am Wochenende in Colmar und so. Und das hat mich einfach irgendwie fasziniert. Und ich sagte, naja, dann studierst du halt Französisch oder Romanistik. Und dann war die Überlegung, ja, was machst du denn dann nachher damit? Also als bist nicht zweisprachig aufgewachsen, das heißt, als Dolmetscher hast du keine Chance. Und jetzt als Lehrer unterrichten, na, ich weiß nicht. Dann hatte ich, wie gesagt, Biologie und habe gedacht, ja, dann Medizin, das ist eigentlich sehr interessant, das fasziniert mich auch, der menschliche Körper, auch einfach wie komplex der aufgebaut ist. Nehmen wir mal ein Beispiel, ein kleines Molekül, Insulin, wenn das im Körper fehlt, die Diabetiker, ihr kennt das Krankheitsbild, das ist einfach sehr, sehr komplex. Und was mich auch immer noch sehr interessiert hat, war auch Gemeindemitarbeit, Gemeindeaufbau. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, die katholische Kirche nominiert keine Frauen, dann kannst du evangelische Theologie studieren. Also so zwischen diesen drei Dingen war so die Überlegung. Und dann habe ich damals sehr viel Leichtathletik gemacht, auch im Verein, leistungsmäßig. Und damals war das noch nicht so, dass man ständig mit Badeschlappen rumlief. Das heißt, ich hatte mir dann leider in den verschiedenen Duschen dann auch ordentlich Warzen zugezogen. Also ich glaube, auf der einen Seite 13, auf der anderen 9. Es war wirklich viel, es war wirklich schlimm. Und egal, was man gemacht hat, damit Säure- und Kältetherapie und allem ist, es ging nicht weg. Und natürlich haben wir auch dafür gebetet. Und es war, also 1,5 Jahre ging die ganze Prozedur. Und irgendwann war in der Gemeinde ein Gastredner an einem Mittwochabend. Und der hat dann echt gebetet. Ja, Herr, ich bete jetzt für die Schwester, dass sie die Heilung bekommt und sie später auch an andere Menschen weitergeben kann. Da bin ich nach Hause und habe gedacht, wow, ich glaube, das ist jetzt wirklich die Antwort, was ich später auch beruflich machen soll. Und dann habe ich gesagt, ja, aber was machst du denn jetzt? Du liebst ja auch noch die französische Sprache und Kultur. Und jetzt grinsen schon welche, die uns kennen. Ich habe dann tatsächlich im zweiten Semester einen sehr charmanten Franzosen kennengelernt. Genau. Und ich denke ja, Gott legt uns ja nicht irgendeine Liebe ins Herz, damit nachher nichts draus wird. Sondern ja, er geht ja schon auf unsere Wünsche dann auch ein. Und so habe ich dann Medizin studiert und bin jetzt im Moment geschäftsführende Oberärztin im Landeskrankenhaus Bregenz.
Sehr schön.
Genau.
Und also wohnhaft in Lindau, arbeitend in Österreich, genau. Heute in St. Margrethen in genau. Der Schweiz, mit einem Franzosen verheiratet.
Genau.
Wir ziehen internationales Publikum an, super.
Genau.
Cordula, aber was begeistert dich denn heute an deinem Beruf? Wo kannst du dort wirken? Vielleicht gib uns einen kleinen Einblick.
Ja, also für mich ist nochmal ein dienender Beruf auch ganz wichtig. Mir geht es jetzt nicht nur um die Wirtschaftlichkeit, sondern dass man Menschen, die eben erkrankt sind, Menschen, die bedürftig sind, auch viele Pflegebedürftige, dass die gute Behandlung bekommen. Auch die Schulmedizin hat heute gute Therapieansätze. Und was jetzt eben natürlich in der geschäftsführenden Position auch noch ist, wir haben überall, glaube ich, ein Problem auch mit Personalmangel und Personalrecruitment im medizinischen Sektor. Wobei ich sagen würde, die Hälfte ist ein bisschen hausgemacht. Es fängt beim unfairen Dienstplan an, geht darum, dass man Mitarbeiter sich nicht weiterentwickeln lässt. Vielleicht Chefs, die versuchen, die Leute eher zu drücken. Also ich glaube, es ist viel falsches Personalmanagement. Und deswegen ist mir das jetzt ganz wichtig, da als geschäftsführende Oberärztin natürlich, dass man gut ist, das Personal sich gut entwickeln kann, sich weiter fördert und uns selber natürlich auch mit den Patienten gut umgeht. Und das ist ein bisschen ein Spagat. Vormittags Visite machen, die komplexen Krankheitsbilder und nachmittags die Personalgespräche, Einstellungsgespräche und so weiter. Aber ich denke, das kann ich ganz gut austarieren. Ja.
Vielen Dank für deine kurzen Antworten. Ja. Also Ärztin. Wir sind gespannt auf deine Predigt. Ja, was denn so eine Ärztin mit Glauben, wie es wirkt. Wir sind gespannt, hab viel Freude dabei und gib dir nochmal einen kräftigen Applaus.
Okay. Genau, super, danke. Ja, also eben, mit Gott als im Job, als Ärztin, ich finde diese Serie auch ganz, ganz wichtig, weil wir sind ja nicht nur Sonntagschristen, im Gottesdienst sind wir vielleicht so 2 Stunden, mit dem Hauskreis dann vielleicht noch 2 Stunden, also insgesamt 4 Wochen, sagen wir mal, christliches Programm in der Woche, aber mit dem Job sind wir natürlich viel, viel mehr, vor allem wenn man Vollzeit arbeitet. Und für mich ist eben der Glauben nicht nur eine Sache des Sonntags oder im geschützten Rahmen der Kirche, sondern ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir als Christen auch unseren Glauben im Alltag leben. Deswegen finde ich diese Serie sehr, sehr wichtig. Also mit Gott im Job als Ärztin, das habe ich jetzt in 3 Teile aufgeteilt. Erstens die Berufung, da habt ihr jetzt ja gerade mein persönliches Zeugnis gehört. Dann zweitens, und das gehört natürlich, wenn man mit Kranken und auch mit chronisch Kranken zusammenarbeitet, immer mit dazu, was ist, wenn Heilung nicht eintritt, wenn Gebete auch nicht erhört werden oder wenn chronische Erkrankungen, also Krankungen sich chronifizieren und eben keine Heilung eintritt. Und natürlich im Krankenhaus hat man auch immer mit dem Tod zu tun. Und dann auch in diesen Krisen trotzdem an der Berufung festhalten und durchhalten. Also Berufung, eine sehr schöne Berufungsgeschichte im Alten Testament ist die Berufung von David. Gott beruft David und sämtliche Texte, die ich jetzt heute verwende, habe ich aus der Einheitsübersetzung. Und der Text steht in 1. Samuel 16, 1 bis 13. Der Herr sagte zu Samuel, wie lange willst du noch um Saul trauern? Ich habe ihn doch verworfen. Er soll nicht mehr als König über Israel herrschen. Fülle dein Horn mit Öl und mach dich auf den Weg. Ich schicke dich zu dem Bethlehemiter Isai, denn ich habe mir einen von seinen Söhnen als König ausersehen. Samuel erwiderte, wie kann ich da hingehen? Saul wird es erfahren und mich umbringen. Aber der Herr sagte, nimm ein junges Rind mit und sag, ich bin gekommen, um dem Herrn ein Schlachtopfer darzubringen. Lade Isai zum Opfer ein. Ich selbst werde dich dann erkennen lassen, was du tun sollst. Du sollst mir nur den salben, den ich dir nennen werde. Und Samuel tat, was der Herr befohlen hatte. Als er nach Bethlehem kam, gingen ihm die Ältesten der Stadt zitternd entgegen und fragten, bedeutet dein Kommen Frieden? Er antwortete, Frieden. Ich bin gekommen, um dem Herrn ein Schlachtopfer darzubringen. Heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer. Dann heiligte er Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer ein. Als sie kamen und er den Eliab sah, dachte er, gewiss, nun steht vor mir dem Herrn sein Gesalbter. Der Herr aber sagte zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und seine stattliche Gestalt, denn ich habe ihn verworfen. Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor den Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Nun rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel treten. Und dieser sagte, auch ihn hat der Herr nicht erwählt. Dann ließ Isai Schima kommen. Samuel sagte, auch ihn hat der Herr nicht erwählt. So ließ Isai 7 seiner Söhne vor Samuel treten. Aber Samuel sagte zu Isai, diese hat der Herr nicht erwählt. Und er fragte Isai, sind das alle jungen Männer? Und er antwortete, einer fehlt noch, der Jüngste. aber der hütet gerade die Schafe. Und Samuel sagte zu Isai, schick jemanden hin und lass ihn holen. Wir wollen uns nicht zum Mahl setzen, bevor er hergekommen ist. Isai schickte also jemanden hin und ließ ihn kommen. Und David war rötlich, hatte schöne Augen und eine schöne Gestalt. Da sagte der Herr, auf, salbe ihn, denn er ist es. Und Samuel nahm das Horn mit dem Öl und salbte David mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn war über David von diesem Tag an. Samuel aber brach auf und kehrte nach Rama zurück. Also Gott beruft David. Und bei dieser Berufung geht es nicht nach menschlichen Maßstäben zu. Also nicht der Älteste oder der Erfolgreichste oder der Reichste der Brüder wird gewählt. Auch nicht der am meisten einflussreiche Leute kennt, den Stadtrat oder der die beste Lobby hat, den die Welt für einen passablen König halten würde. Sondern Gott geht nach anderen Kriterien vor. Gott sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott schaut auf das Herz. Und von David wurde berichtet, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Es ist jetzt nicht immer so, dass auf einen Prophet zukommt, dir das zuspricht im Namen Gottes und so weiter und dann noch ein Gefäß Öl über dir ausgießt, aber es kann so sein. Manchmal sind es auch Neigungen, die zu einer Berufung führen. Was mache ich denn gerne? Was liebe ich denn? Was tue ich denn gerne? Was kann ich wirklich gut? Und es ist auch hilfreich, wenn man Menschen fragt, die einen gut kennen und die einem sehr wohlwollend gegenüberstehen. Und fragt, was kann ich denn gut, was denkst du denn, was für ein guter Beruf für mich wäre, welche Ausbildung wäre das Richtige für mich? Und wenn ich natürlich schon vor der Berufswahl gläubig bin, dann kann ich beten und die Entscheidung im Gebet und mit den Geschwistern, die mich gut treffen können. Und ich bin sehr persönlich jetzt sehr dankbar, dass ich diese wichtigsten Entscheidungen meines Lebens im Beruf, Ehepartner und so weiter im Glauben treffen durfte und auch begleitet von reifen Christen, die auch ihre Meinung dazu gesagt haben. Aber immer wohlwollend, also nicht irgendwie kämpferisch. Das ist auch ganz wichtig. Das heißt jetzt aber auch nicht, dass es nicht noch eine zweite Chance gibt, wenn man die erste Ehe oder den ersten Job in Sand gesetzt hat. Das gibt es auch immer noch, aber es ist auf jeden Fall leichter, wenn man schon als Jugendlicher gläubig ist. Deswegen kann ich auch nur alle Jugendlichen ermutigen, sucht euch gute Vorbilder im Glauben heraus und besprecht es mit ihnen. Es muss auch nicht unbedingt immer der Pastor sein. Genau, dann fasse ich den ersten Punkt zusammen. Also es gibt direkte Berufung, es muss aber nicht so sein. Ich sollte mir mal Gedanken machen über meine Neigungen und Vorlieben, was ich gut kann und gerne tue. Dann gute Freunde fragen, die im Glauben stehen und natürlich die Entscheidung dann auch im Gebet treffen. Ja, wie schon erwähnt, der ärztliche Beruf bringt immer Krisen mit sich. Also es ist nicht nur man selber, sondern vor allem die Patienten. Jeder Patient, der ins Krankenhaus kommt, der hat erstmal Angst, der weiß also nicht, was ist mit mir, kommt da was Schlimmes bei raus. Also eigentlich jeder Patient ist schon mal fast in so einer Art Krise, wenn er kommt. Und dann ist das natürlich schwierig, gerade wenn jetzt Heilung ausbleibt, wenn chronisch Kranke krank bleiben, wenn keine Besserung mehr in Sicht ist. Oder wenn jemand zum Beispiel einen Tumor hat und man nicht mehr den therapeutischen Weg, also dass man den Tumor heilt sozusagen, sondern den palliativen Weg beschreitet, dann gibt es keine Heilung mehr, sondern die Therapie beschränkt sich dann darauf, die Symptome wie Atemnot oder Unruhe oder Angst zu bekämpfen. Wenn man über das Lebensende sprechen muss, über Therapielimitierungen und schlussendlich auch über den Tod. Und ganz schwierige Themen sind natürlich auch noch Organspende und Suizid, auch gerade der assistierte Suizid. Da gibt es sehr unterschiedliche Rechtsprechungen in Deutschland und Österreich. Die Schweiz ist sehr liberal, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Das wäre, glaube ich, mal ein ganzes Thema für Sie. Das ist natürlich jetzt gerade als Ärztin und als Christin nochmal ein ganz besonderer Konflikt, wenn Heilung trotz Gebet eben nicht geschieht. Ja, Jesus heilt, aber er heilt nicht unbedingt jeden. Wenn Menschen chronisch krank bleiben, obwohl für sie gebetet wird. Oder wenn sich der Zustand gar verschlechtert. Also das Durchschnittsalter auf deutschen Intensivstationen liegt bei weit über 80 Jahren. Und jedes Mal, wenn ein Patient auf die Intensivstation kommt, muss man sich immer schon gleich überlegen, wie weit geht man. Man muss im Prinzip schon gleich über Therapielimitierung und auch über das Lebensende sprechen. Das gehört bei mir einfach im Alltag sozusagen mit dazu. Dann sind die Verwandten meistens im Blut, da hat sich keiner Gedanken drüber gemacht, aber im Prinzip im Berufsalltag vom Arzt oder von der Krankenschwester gehört Therapielimitierung und das Lebensende also einfach zum täglichen Brot. und das erste Mal konfrontiert, was auch so eine gewisse Krise mit mir gebracht hat, war meine allererste Arbeitsstelle in Memmingen. Da hatten wir einen 35-jährigen Familienvater, der sogar dort in die örtliche Gemeinde ging. Der erkrankte am Bauchspeicheldrüsenkrebs und verstarb innerhalb von 1,5 Jahren, ein Vater von 2 Kindern. Und dann ist so die Frage, warum stirbt denn der jetzt? Die ganze Gemeinde hat doch gebetet. Lief da was schief? Hatte der zu wenig Glauben? Aber in der Bibel steht nirgendwo, dass es Christen immer gut geht, dass es keine Krisen oder keine Kriege gibt oder dass durch ein vollmächtiges Gebet alle Probleme gelöst sind. In Krisen wie Krankheit, Verlust, Krieg und schlussendlich auch der Tod gehören zu dieser Welt dazu. Das ist nun mal die Realität in einer gefallenen Schöpfung. Und schlussendlich wird es diese Dinge erst im Himmel nicht mehr geben. Und auch selbst Jesus sagt nicht, wenn ihr mich glaubt, wird alles in Ordnung sein, sondern er sagt in Johannes 16, in dieser Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Es gibt diese Not, aber Jesus ist bei uns und er hat diese Welt besiegt. Und erst in der zukünftigen Welt wird es diese ganzen Dinge nicht mehr geben. Und Petrus schreibt in 1. Petrus 1, 6 bis 7, deshalb seid ihr voll Freude, obwohl ihr jetzt vielleicht eine kurze Zeit unter mancherlei Prüfung leiden müsst. Okay. Ja. Genau, 1. Petrus 1, 6 bis 7. Deshalb seid ihr voll Freude, obwohl ihr jetzt vielleicht eine kurze Zeit unter mancherlei Prüfungen leiden müsst. Dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich. So wird eurem Glauben Lob, Herrlichkeit und Ehre zuteil bei der Offenbarung Jesu Christi. Also Petrus vergleicht die Zeiten hier auf der Erde mit dem ganzen Leiden als kurze Zeit verglichen mit der Ewigkeit. Und schlussendlich wird es erst in der Ewigkeit das gelten, was in der Offenbarung von Johannes beschrieben wird, in Offenbarung 21, 1 bis 5. Denn ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, und der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen, seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein und er, Gott, wird bei ihnen sein. Und er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen, der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal, denn was früher war, ist vergangen. Und der auf dem Thron sah, sprach, siehe, ich mache alles neu. Also schlussendlich wird es erst in einer neuen Welt so sein, dass es diese Dinge, Trauer, Krieg, Klage, Mühsal nicht mehr geben wird. Und dann stellt sich natürlich auch immer die Frage, warum? Warum haben wir diese ganzen Schwierigkeiten? Und eine Antwort davon fand ich sehr hilfreich, die Paulus im Brief an die Korinther gegeben hat, 2. Korinther 12. Damit ich mich wegen der einzigartigen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Stachel ins Fleisch gestoßen. Ein Bote Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, dass dieser Bote Satans von mir ablasse. Er aber antwortet mir, meine Gnade genügt dir, denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit. Viel lieber will ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt. Das ist jetzt ein bisschen altmodisch da formuliert mit dem Stachel vom Satan. Das weiß ich nicht, wie man sich das vorstellen soll. Wir wissen auch nicht genau, was jetzt Paulus ganz genau da plagte, aber es muss wohl ziemlich heftig gewesen sein. Und er hat ja auch dreimal gebetet, also er hat ja nicht nichts gemacht. Aber irgendwann hat er dann doch akzeptiert, dass das Problem selbst mit Gebet nicht weggeht. Und er schreibt eben, dass dieser Stachel ihn immer wieder daran erinnert, dass er von Gottes Gnade abhängig ist und dass es Gott ist, der ihn stark macht. Und natürlich ist auch mal die Frage, wie geht eine Gemeinde mit solchen Themen um? Gibt es in einer Gemeinde Raum für unerhörte Gebete oder auch für chronisch Kranke? Da hat keiner einen Fehler gemacht, da hat keiner gesündigt oder zu wenig gebetet oder einen zu kleinen Glauben gehabt, sondern so wie Petrus da schreibt, Gottes Gnade genügt. wo denn sonst, wenn nicht in der Gemeinde? Und dann komme ich auch schon zu der Zusammenfassung von diesem zweiten Punkt. Also wir sind in Bedrängnis, das ist in dieser gefallenen Schöpfung so, aber Jesus hat die Welt besiegt, denn das Leiden ist kurz im Vergleich mit der Ewigkeit und in der zukünftigen Welt wird es Tränen, Leid und Tod nicht mehr geben und Gottes Gnade genügt. Und dann komme ich auch schon zum dritten Punkt, zum Thema Ausdauer. David hatte mit ungefähr 16 Jahren dieses Erlebnis, was ich am Anfang berichtet habe. Und jetzt eine Frage, wie viele Jahre hat es denn gedauert, bis er tatsächlich König über beide, also Süd- und Nordreich wurde? Wie viel Zeit verging da von Berufung, bis tatsächlich das eingetreten ist? Weiß das jemand? Vielleicht die Pastoren mal nicht, die wissen es wahrscheinlich. Ja, 21 Jahre. Also in 1. Samuel 5 lesen wir, David war 30 Jahre alt, als er König wurde und er regierte 40 Jahre lang, also der wurde tatsächlich 70. Und in Hebron war er 7 Jahre und 6 Monate König von Juda und in Jerusalem war er dann 33 Jahre König von ganz Israel und Juda. Also schlussendlich mit 37,5 war er endlich König von Israel und Juda. Und da frage ich mich, was hat er diese 20 Jahre lang eigentlich gemacht? Das kann man tatsächlich nachlesen. Das sind nämlich die 20 Kapitel, die nach dem Berufungserlebnis folgen, also ungefähr 20 Jahre in 20 Kapiteln. Und das war jetzt nicht sehr lustig, was er da erlebt hat. Also er wurde verfolgt von seinem eigenen Schwiegervater Saul. Die eigene Ehefrau war sogar mit von der feindlichen Partie und hat ihn verlassen. Er war mit ruchlosen Konsorten unterwegs und schlief in Höhlen und ernährte sich zum Teil von Beutegut. Und ich habe mich manchmal gefragt, was hat der sich so gedacht, die 20 Jahre lang über? Hat er sich gedacht, oh Mensch Gott, da hat sich aber ein Prophet vor 20 Jahren mal gehörig geirrt? Oder hat er an sich selbst gezweifelt und hat gesagt, meine Güte, habe ich mir das als 16-Jähriger nur eingebildet? War das irgendwie so ein Teenie-Spleen? Hat er Gott vielleicht sogar angeklagt? 20 Jahre, was soll denn das? Eigentlich sollte ich doch König sein. Das heißt, ich hätte eigentlich einen Diener, die mir hier das Abendessen bringen. Ich sollte unter einem goldenen Baldachin schlafen. Und jetzt, heute Abend, schon wieder nichts zu essen. Geschlafen haben wir die letzten Jahre und wieder auf hartem Steinboden in irgendeiner Höhle. Was ist denn hier mit der Berufung los? Aber der Prophet hatte sich damals nicht geirrt und David hat sich auch nicht verhört. Er hat einfach diese 20 Jahre gebraucht, um zu reifen, um seinen Dienst als König auszuüben, um seine Berufung auszuüben. Denn Reifen geschieht auch nicht instant. Wir leben ja heute in so einer Instant-Gesellschaft. Instant Coffee, Instagram, alles kann man sofort hochladen, sofort viral, Speed Dating, alles immer sofort, ganz, ganz, ganz schnell. Aber geistliche Reife geschieht halt nicht instant. Geistliche Reife muss sich entwickeln. Jetzt habe ich mal so einen Fotofilm mitgebracht. Also heutzutage macht ja jeder hier Bilder mit Handys und lädt es sofort hoch. Aber als ich eben noch Teenager war, da gab es noch diese ganzen analogen Fotofilme. Kennt die noch jemand? Genau. Und wenn wir vom Familienurlaub zurückkamen, das war meistens irgendwie spät Samstagabend, dann bin ich am ersten Schultag, am Montag, direkt nach der Schule dann zum Drogeriemarkt geradelt und dann musste man die Döschen da immer jeden Film in so eins reinpacken, in so einen Umschlag, den zutüten und dann einmal so ein Zettelchen abreißen, da war dann die Nummer drauf. Und nach 14 Tagen, manchmal nach 10 Tagen, konnte man dann gucken, ob sein Nummernabschnitt, ob die Bilder schon da waren. Dann habe ich mich mal gefragt, wozu braucht es denn hier 2 Wochen, um so einen blöden Film dazu zu entwickeln? Aber das ist doch tatsächlich ein sehr aufwendiger chemischer Prozess. Also zuerst muss man diesen Film da rausholen in der Dunkelkammer, ja kein Licht draufkommen lassen, sonst sind die ganzen Bilder futsch. Dann kamen die in so schöne chemische Tauchbäder, da Silbernitrat und so, die hochgiftig sind. Und dann wieder in die Dunkelkammer und wieder in ein Tauchbad, Dunkelkammer und so weiter. Und das ging halt ein paar Mal so. Aber mit diesem Wechselfilm hat sich schlussendlich nachher dieser Film dann auch entwickelt und hat sich nachher das abgebildet, was derjenige, der ursprünglich das Foto genommen hat, dann auch darstellen wollte. Und vielleicht gerade in Krisen fühlen wir uns manchmal auch so. Ein Wechsel vom Tauchbad in der Dunkelkammer. Aber dann lasst ihr von Gott sagen, Gott gebraucht diese Situationen, diese Tauchbäder, diese Dunkelkammern einfach, um dich reifen zu lassen und dass du zu dem Abbild wirst, was er für dich vorgesehen und gedacht hat. Und Asaf schreibt im Psalm 73, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Und als unseren Hochzeitsvers haben wir den Hebräer 10, 35, 36. Werft also eure Zuversicht nicht weg, die großen Lohn mit sich bringt. Was ihr braucht, ist Ausdauer, damit ihr den Willen Gottes erfüllen könnt und so das verheißene Gut erlangt. Also geistliche Reife entsteht nicht instant. Es braucht Zeit, auch Krisenzeiten, damit sich das Ganze entwickeln kann. Krisen lassen uns reifen. Und es ist wichtig, dass wir dann eben unsere Zuversicht nicht wegwerfen und stets unseren Blick auf Jesus richten. Und dann würde ich gerne die Predigt zusammenfassen. Erkenne deine Berufung. Diese kann direkt ausgesprochen werden, muss aber nicht. Erkenne deine Fähigkeiten und Neigungen. Sprich mit vertrauten Personen darüber und triff die Entscheidung im Gebet. Dann zweitens, Leid gehört zu dieser gefallenen Schöpfung dazu. Es erinnert uns daran, dass wir in unserer Schwäche in Gott stark sind. Und das Leid ist zeitlich begrenzt auf das Diesseits und verhältnismäßig kurz im Vergleich zur Ewigkeit. Und drittens, geistliche Reife entsteht nicht instant, Krisen lassen uns reifen. Und da möchte ich gerne schließen mit dem Zitat von Spurgeon. Behandle Gottes Zusagen nicht wie Museumsstücke, sondern glaube ihnen und mach von ihnen Gebrauch. Amen.